Ich möchte heute mit uns einen Text lesen, nämlich aus Lukas 2. Und nein, wir lesen nicht von Anfang. Also ich muss ehrlich sagen, für mich der schwerste Text in der Bibel zum Predigen ist die Weihnachtsgeschichte, weil wir die irgendwie alle kennen und du weißt schon gar nicht mehr, was soll ich noch dazu sagen. Wir blättern mal eine Seite weiter in Lukas 2 und lesen von Vers 25 bis 38. Da geht es um Simeon und um Hanna. Und wie ihr das bei mir schon gewohnt seid, bitte ich euch nach Möglichkeit, dazu aufzustehen für die Schriftlesung. Also Lukas Evangelium Kapitel 2, 25 bis 38. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf die Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Panuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und danke, dass du Mensch geworden bist, wie wir in diese Welt eingetreten bist und uns verstehst. Und du hast das Erlösungswerk für uns vollbracht. Du hast die Schuld am Kreuz getragen, hast mit deinem Leben dafür bezahlt. Bitte gib uns Gnade, heute dein Wort zu verstehen. Gib offene Herzen und gib die rechten Worte zum Verkündigen. Amen. Wir nehmen Platz. Ja, wir haben ja eine Geschichte, die ja so relativ bekannt ist. Zwei relativ bekannte Personen, Simeon und Hanna, und die warten auf jemanden. Und wir möchten mal zu Beginn, dass wir ein bisschen den Hintergrund sehen, auch Philipper 2 aufschlagen, diesen berühmten Text. Philipper 2, 5 bis 8. Und da steht ja die bekannten Worte: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Da fordert der Paulus die Gläubigen auf: Ihr sollt euer Denken auch so ausrichten, wie er es tat. Der von Anfang an Weihnachten, also damals, hierher kam, mit einem einzigen Ziel. Und das Ziel war nicht, populär zu werden durch Wundertaten oder bekannt zu werden für einen neuen Lifestyle oder so etwas, sondern kam mit diesem einen Ziel, die Menschen von ihren Sünden zu erretten. Und damit das ging, musste er wie einer von uns werden. Aber nicht ganz. Er durfte nicht ganz werden wie wir, denn er musste sündlos bleiben. Und es gibt eine schlechte Nachricht für uns Menschen. Jeder, der einen menschlichen Vater hat, ist ein Sünder. Und unsere Taten beweisen, dass wir das sind. Das fängt schon bei den Kindern an. Die sind unmündig und Gott sieht sie auch unmündig. Aber wer Kinder hat oder mit Kindern zu tun hat, der merkt ja, wie die drauf sind. Ja, du versuchst sie zu erziehen, du versuchst ihnen zuzureden und zu helfen. Aber die sind ja keine guten Menschen von Natur aus. Da steckt die Bosheit und die Sünde schon drin. Egal, wie lieb wir die haben, die sind ja auch süß und wir haben sie auch lieb. Und ich sage immer, also mit den Kindern ist es oft schwer, aber ich will nie wieder die Zeit zurückhaben, wo die nicht da waren. Aber die Bosheit steckt drin. Die Bibel sagt, die Bosheit steckt im Knaben. Da siehst du es einfach drin. Und der Jesus sieht auch das Problem. Und wenn du sagst, das ist ja übel, dass wir schon von Geburt an unter dem Gericht Gottes stehen, weil wir schon Sünder sind. Glaub mir, er findet es noch schlimmer als du. Ihm geht das noch viel näher. Und deswegen schickt er einen Sohn, der ist wie wir, aber er hat keinen irdischen Vater. Er ist ja vom Heiligen Geist gezeugt. Ich glaube, das haben wir auch gestern gehört. Ne? Als Gott oder der Engel zu Josef sagte, das ist nicht von einem Mann, sondern Gott hat ein Wunder getan. Aber er wird genauso wie ein Kind von einer Frau geboren. Und wenn hier steht in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, er entäußerte sich, das Wort wird in diesem Text hier einmal übersetzt mit Demut. So erniedrigt hat er sich, dass er wie ein Baby auf die Welt kam, das Windeln nötig hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Der Fürst des Lebens, der Sohn Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der das Leben ist genau gleich wie der Vater, der Gott ist genau gleich wie der Vater, der kommt als Baby. Seine Mutter muss ihm das Leben zu schenken, ein Geburtsdrama durchmachen. Und dann kriegt er Windeln und er macht in die Windel. Und er wächst auf wie wir. Ja, wir wissen, wie Kinder aufwachsen. Wie sagt das mal jemand? Kinder sind immer dreckig. Das ist normal. Und so wird er groß. Und er durchlebt alles wie wir und verfolgt das eine Ziel. Er will ans Kreuz gehen für meine und für deine Vergehen gegen Gott und gegen die anderen Menschen. Dafür kommt er. Und auf diesen wird hier gewartet. Hanna und Simeon warten auf diesen Erretter, der so kommt. Und ich denke, wir kennen dieses berühmte Kapitel aus dem Jesaja, das 53. Kapitel. Da heißt es dann am Anfang in Vers 2 einmal, wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Wisst ihr, der kam nicht wie Saul. Kennt ihr den König Saul? Der war ein Kopf größer als alle anderen und war besonders schön. Der stach hervor äußerlich einfach. Vielleicht hat er auch noch eine angenehme Stimme gehabt. Wenn der geredet hat, hat man ihm ja vielleicht gerne zugehört und ist ihm gerne gefolgt. So ein angenehmer Mensch mit so einer guten Ausstrahlung. Ja, und als Jesus der Erlöser kam, als der Sohn Gottes Mensch wird, ist das jemand, naja gut, das soll jetzt der Erlöser sein? Denn die Leute sagen ja in Galiläa, in Nazareth, ja, den kennen wir doch, wer ist denn das? Der ist doch hier aufgewachsen. Ist doch kein Besonderer. Aber genau so kommt er. Er kommt nicht pompös. Er kommt völlig unscheinbar. Hirten kriegen es mit. So, und also die bei den, Entschuldigung, stinkenden Schafen da auf dem Feld sind, die kriegen das mit. Der wird in so eine Futterkrippe gelegt, wo man sonst das Tierfutter reinmacht. Also der Josef hat das sicher sauber gemacht. Wir wissen ja nicht, die Bibel lässt es ja offen, wo diese Krippe tatsächlich stand. War das jetzt, also ganz sicher war es kein Holzstall, wie wir das romantisiert heute haben. Vielleicht war es eine Höhle, die als Stall genutzt wurde. Vielleicht war es, das scheint wahrscheinlicher zu sein, ein Privathaus, ein ärmliches Privathaus. Und da gab es immer einen Nebenraum, da waren die Tiere. Aber es hatte einen Vorteil, es war warm. Und selbst in der Ärmlichkeit kümmert sich Gott um seinen Sohn, dass ja nichts schief geht. Ich weiß nicht, ob wir uns um jemanden so gekümmert hätten, der völlig unscheinbar ist, der kein großes Charisma hat, menschlich, der nicht aussieht wie ein Anführer. Und genau um diesen, die Simeon und die Hanna, die haben was begriffen, das sehen wir gleich noch. Die erkennen das schon am Baby, das musst du dir mal überlegen. Die erkennen, wer das ist, durch den Heiligen Geist. Aber sie haben ein offenes Auge für sowas. Ja. Und dann heißt es mal im Hebräer 9, dass der Jesus einmal gekommen ist, um sich selbst hinzugeben für die Sünden. Aber dass er für die, die das glauben, dass das für sie passiert ist, ganz persönlich glauben, dass er für die zum zweiten Mal wiederkommt zum Heil. Wir kennen das Wort Heiland, das kommt ja von Luther. Also wir würden heute sagen, vielleicht ein Heiland ist ein Erretter. Aber der errettet uns nicht aus irgendeiner Not mal nebenbei, sondern der errettet uns von der größten Not. Er bringt uns das Heil. Und die an ihn glauben, haben eine Hoffnung, dass er wiederkommt, um unsere Hoffnung zu erfüllen, dass er uns in den Himmel nimmt. Dass wir vor dem Zorngericht Gottes wirklich bewahrt werden am Ende. Das ist die Hoffnung der Gläubigen, die er uns gebracht hat. Und dann lasst uns mal aufschlagen, da kommt Apostelgeschichte 17. Apostelgeschichte 17 zeigt uns einen Paulus, dem es völlig egal ist, ob er bei weisen Philosophen taktisch vorgeht oder nicht. Diesen Schlaumeiern, diesen Philosophen in Athen, und vielleicht kennt ihr das Sprichwort, wenn man etwas als völlig überflüssig darstellen will, dann sagt man, Tauben nach Athen bringen. Tauben stehen ja für Weisheit und die brauchst du nicht nach Athen bringen, in das damalige Athen im Römischen Reich oder im klassischen Griechenland. Die sind schon schlau, das sind Philosophen, das sind die Philosophen schlechthin. Und dann sagt er denen in seiner Ansprache da auf dem Areopag, wo die Philosophen sich getroffen haben, die wollten ja mal was Neues wissen, und da sagt er ihnen zum Schluss, Apostelgeschichte 17,30, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigt, indem er ihn aus den Toten auferweckt hatte. Und es ist klar, wer das ist. Wer aus den Toten auferweckt wurde, um nie wieder zu sterben, das ist Jesus. Und der kommt als Richter wieder. Also entweder kommt er für dich wieder, um dich in den Himmel zu holen, um diese Hoffnung zu erfüllen, dass du nicht unter das Gericht Gottes kommst, oder er kommt als dein Richter wieder. Das ist das, auf das, was wir warten. Und das sich irgendwann erfüllen wird, früher oder später. Und er sagt ihnen hier, was Gott als Befehl gibt. Er sagt ihnen, dass die Menschen Buße tun sollen. Und das ist ja so ein Wort, das, also wer benutzt im Alltag das Wort Buße tun, das können wir höchstens noch vom Bußgeldkatalog. Es hat nur herzlich wenig mit diesem Buße tun hier zu tun. Ich möchte das mal so erklären. Buße tun heißt radikal seine Haltung gegenüber Gott ändern. Oft wird Evangelisation gemacht und man sagt den Leuten, Glaube, 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 Gott ist ganz lieb zu dir. Nein, das stimmt nicht so ganz. Gott ist stinksauer auf dich. Wegen dem, was du tust. Und dass du ihn nicht suchst in deinem Leben. Und er gebietet dir, umzukehren. Ich habe das meiner Tochter mal so erklärt. Ich hatte den Eindruck, sie hat es verstanden. Wenn du auf dem Gehweg, wenn wir da unterwegs sind bei uns im Ort und du läufst von mir weg und gehst immer weiter, ich kann dir nicht hinterherkommen, weil der Tim so langsam ist, unser Jüngster, dann rufe ich dich, komm zurück. Wenn du dann stehen bleibst, dich umdrehst und zu mir kommst, ist das Buße tun. Stimmt? Ich glaube, sie hat es verstanden. Aber das ist Buße tun. Du musst deine Haltung umdrehen zu Gott. Du musst ihm Recht geben, dass er mit seinem Urteil über dein Leben Recht hat. Und im zweiten Schritt gibst du ihm Recht, dass Jesus deine einzige Chance ist. Dass das Vertrauen auf sein Erlösungswerk deine einzige Chance ist, gerettet zu werden. Das hatten wir gestern ja auch, diesen Gedanken in der Verkündigung. Unsere Probleme in dieser Erde, Klimawandel, Krieg und weiß nicht, Wirtschaftskrisen und alle solche Dinge, ja, das sind schon Probleme, aber die sind doch nichts im Gegensatz zu diesem Problem, dass das Gericht Gottes über deinem Leben steht. Was nur eine Frage der Zeit ist, bis es eintrifft. So, und jetzt gucken wir mal uns diesen Simeon an in Lukas 2. Da steht nämlich, also der wartet ja jetzt auf diesen Jesus, auf diesen Retter. Und dann heißt es in Vers 25, und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihn. Wir haben ja einen Menschen, der ist gerecht. Und wir wissen aus der Bibel, es gibt nur eine Möglichkeit, gerecht zu sein, und zwar gerecht durch Jesu Blut. Und wenn der auf den Messias wartete, wenn er sein Vertrauen auf Gott gesetzt hatte, dass er einen Retter schicken wird, dann galt es schon für ihn. Also er hat das nicht erlebt, wie wir heute die Errettung erleben und eine Wiedergeburt erleben, aber im Nachhinein gilt das für ihn auch rückwirkend. Das ist ein Bild für uns Gläubige. für das, was ein Mensch wird, wenn er umkehrt zu diesem Gott, wenn er die Haltung ändert und sein Vertrauen auf Jesus setzt. Dann hast du so einen Menschen, hier steht, der Heilige Geist war auf ihn. Neutestamentlich wissen wir, der Heilige Geist ist nicht nur auf uns, der wohnt in unserem Herzen. Wir haben das perfekte Bild für einen Gläubigen, für einen normalen Gläubigen, der auf Jesus wartet. Und nicht nur so, wie wir vielleicht auf dieses Fest jetzt gewartet haben, oder wahrscheinlich waren es eher unsere Kinder, die gewartet haben, weil es Geschenke gibt und Süßigkeiten gibt und einen schönen Gottesdienst am Heiligabend gibt, wo sie sich beteiligen können und so weiter, sondern wir Erwachsenen, zumindest wir Gläubigen, sollten so normal sein. Das ist der normale Gläubige, erwartet, dass Jesus endlich wiederkommt. So wie der Simeon, er wartete auf den Trost Israels. Hier ist was ganz Interessantes drin. Hier steht ja gottesfürchtig. Ich weiß nicht, ob bei jemandem in der Bibel da ein anderes Wort steht, aber das ist nicht das klassische Wort für gottesfürchtig oder Gottseligkeit, das da steht. Sonst könnte man auch übersetzen, das trifft es vielleicht etwas besser. Er hatte eine gewissenhafte Haltung vor Gott. Also er hat mal die Haltung ihm gegenüber geändert. Das, was wir eben hatten in der Apostelgeschichte, das ist einer, der mal umgekehrt ist von Gott, zu Gott. Und er hat diese Haltung. Das Wort kommt nur 4-mal vor im Neuen Testament. Also hier einmal, da kommt zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 5 vor. Da werden die Leute beschrieben, die sich in der Apostelgeschichte gleich bekehren werden, auf die Verkündigung des Petrus hin. Die werden auch so genannt. Das waren Leute, die Gott zugewandt waren. Sonst hätten sie sich ja gar nicht bekehren können. Sonst hätten sie gar nicht glauben können, was der Petrus denen erzählt hat. Du kannst nicht glauben, ohne deine Haltung Gott gegenüber zu ändern. Das bringt nichts. Wisst ihr, deswegen erzählt man ja den Menschen, wisst ihr, ein wunderbares Mittel für Evangelisation sind die 10 Gebote. Zu mir sagte mal jemand, ja, die Leute sollen sich doch nicht bekehren, weil sie Angst vor der Hölle haben. Naja, warum sollen sie sich sonst bekehren? Gibt doch keinen Grund. Es gibt nur einen Grund, dass man sich zum Herrn Jesus bekehrt, weil man erkannt hat, dass man ihn bitter nötig hat. Sonst brauchst du nicht zu ihm kommen. Was willst du von ihm sonst? Besseres Leben kriegst du nicht von ihm hier auf der Erde. Aber die Hoffnung, die er schenkt, die ist viel größer und viel mehr wert als ein schönes Leben. In Apostelgeschichte 8 wird zum Beispiel werden die Männer so beschrieben, die den Stephanus beerdigen, den ersten Märtyrer. Die Kirche gedenkt ja morgen, die katholische Kirche, an den ersten Märtyrer am zweiten Weihnachtstag. Das ist der Stephanustag. Diese Männer, die diese Haltung vor Gott hatten, die sind sich nicht zu schade, einen Menschen, der augenscheinlich gescheitert ist vor der Welt, zu beerdigen. Weil sie mehr sehen als die anderen. Die sehen nicht nur einen, der halt, ja, ich musste mal singen in so einem Kloster, und dann schließt der Priester so diesen Gottesdienst oder diese Messe so ab mit den Worten, nee, er hat das gepredigt, er hat das sogar in der Predigt gesagt, er sagt, Jesus ist am Kreuz gescheitert. Ja, der war im Leben nicht wiedergeboren, der Mann. Also es könnte ja sein, dass in der katholischen Kirche Menschen sind, die wiedergeboren sind, das will ich gar nicht ausschließen. Der war es sicher nicht, weil er nicht erkannt hat, dass es ein Sieg war am Kreuz. Er ist augenscheinlich aus menschlicher Sicht gescheitert. Gefangen genommen, verurteilt, gekreuzigt. Und das nur in einem Affenzahn, das ging über Nacht. Der wurde spätabends gefangen genommen und nachmittags war er am nächsten Tag schon tot. Also dramatischer kann es ja gar nicht scheitern, menschlich. Aber die haben mehr gesehen als so etwas. Diese Männer haben mehr gesehen. Paulus bezeichnet zum Beispiel später in Apostelgeschichte 22 den Ananias, der ihm ja zu ihm gekommen ist und ihm wieder sehend gemacht hat, durch den Gott als Werkzeug benutzt hat, den nennt er so einen gottesfürchtigen Menschen, einen Menschen, der so eine gewissenhafte Haltung vor Gott hat. Wir wissen, der Ananias war ein ganz normaler Mensch wie wir. Der wollte nicht mal zu diesem Saulus gehen, der die Christen verfolgt hat, der die ins Gefängnis geworfen hat. Und dann ist er doch gegangen. Und das ist die Haltung, die den Gläubigen auszeichnen soll. Gott gehorsam sein, auch wenn es menschlich gesehen eine Dummheit wäre. Aber man sieht mehr. Weil man vor Gott die richtige Haltung hat, kann er dir mehr zeigen. Hier heißt es dann ja, der Heilige Geist war auf ihn. Und die Bibel sagt, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Da gibt es nur ein Entweder-Oder. Entweder gehörst du zu ihm, er hat durch den Heiligen Geist Wohnung in deinem Herzen genommen oder nicht. Entweder oder. Dazwischen gibt es bei Gott nichts. Und wisst ihr, hier ist es ein Punkt mal, hier gibt es wirklich schwarz-weiß. In der Praxis ist das manchmal schwierig, da hast du manchmal mit Graustufen zu tun. So, kann ich das jetzt noch machen, kann ich es nicht machen? Der eine macht es eher so, der andere etwas anders. Aber hier ist ein Punkt, da kennt Gott nur schwarz und weiß. Da gibt es nichts dazwischen. Ich hab eine Verwandte, also ältere Generation als ich, aber die hatte so eine Einstellung, sie glaubt schon an Gott, aber sie sieht sich eher so auf einem Mittelweg. Ne, ihr kennt ja, schmaler, breiter Weg, sie ist eher so auf dem Mittelweg, so goldene Rolltreppe in den Himmel oder sowas. Ja, wir gehen ja auch zur Kirche. Ja, das interessiert Gott noch nicht, ob du auch mal zur Kirche gehst. Er will mit dir persönlich eine Beziehung haben, die ist nur nötig, wenn du gerettet wirst von deinen Sünden. Darum will er uns ja hinholen in seinen Himmel, damit er mit uns zusammen sein kann und hier keine Barriere mehr ist, wie wir das als Menschen erleben, auch wenn der Heilige Geist in unserem Herzen wohnt, sind wir trotzdem noch nicht ganz bei ihm. Und danach sehnt sich ja normalerweise der Gläubige. Und dann siehst du hier weiter, im nächsten Vers heißt es über Simeon, und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde. Darf ich dich was fragen? Also, ich weiß nicht, wie das bei ihm gelaufen ist. Im Alten Testament haben Menschen manchmal Erscheinungen. Da redet ein Engel, die hören eine Stimme vom Himmel. Das ist Altes Testament. Aber darf ich dich persönlich fragen, du Gläubige, hörst du die Stimme deines Hirten, wenn du zum Beispiel deine Bibel aufschlägst? Oder ist das schon so eine intellektuelle Geschichte geworden, die man aus Pflichtbewusstsein tut? Der Paulus schreibt dann einmal an die Korinther, ja. An diese verrückte Gemeinde, die er angehen muss, schreibt er mal einen hochgeistlichen Text im Kapitel 2 seines ersten Briefes. Er erklärt ihnen, dass man das Evangelium und die geistlichen Dinge nicht mit seinem Hirn begreifen kann. Und dann sagt er, wir reden davon, von diesen Dingen, nicht gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern gelehrt durch den Heiligen Geist. Wir fühlen uns ja heute besonders toll. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so ein, schon etwas älter, es ist so eine Romanfigur. Die heißt Professor Dr. Augustus van Dusen. Ich weiß nicht, ob jemand die kennt. Das wird dann genannt, die Denkmaschine. So ein super schlauer Professor. Und der legt alle Kriminellen aufs Kreuz. Der kriegt das alles mit seinem Verstand raus. Also es ist kein Mann, der irgendwie gewalttätig ist oder Schusswaffengewalt braucht. Aber er ist so schlau, so scharfer Verstand. Der hat 3 Doktortitel. Aber wisst ihr, im geistlichen Bereich hilft dir das ja nicht. Du bist ja nicht von Gott ein Werkzeug, das er benutzen kann, weil du eine gute Ausbildung hast. Oder weil wir wollen ja heute wohl situierte Menschen, also eine gute Lebenssituation, guter Job, gutes Einkommen. Dann können wir unsere Projekte ja in der Gemeinde gut finanzieren, wenn wir das haben. Aber Gottes Projekte kosten wenig Geld. Und das Geld, was sie kosten, darum kümmert er sich ja. Und er braucht auch nicht die hochgebildeten Menschen, die rhetorisch begabt sind oder einen Rhetorikkurs hinter sich haben oder anderes, um etwas mitzuteilen. Darf ich dich etwas fragen? Wenn du jemandem das Evangelium weiter sagst, vielleicht hier in der Gemeinde in einem Dienst, von hier vorne, in weiß nicht, Kinderstunde, in der Familie jemandem was erzählen, die Nachbarschaft, Arbeitskollegen, ich weiß nicht, irgendwo. Sind das Worte menschlicher Weisheit, die ich mir antrainiert habe? Oder bin ich vom Heiligen Geist gelehrt? Wisst ihr, es ist traurig, wenn du eine Predigt zum Beispiel hast und die ist nur aus Kommentaren abgeschrieben. Ja, wisst ihr, das geht ganz leicht. Du kannst dir die Predigt von jemand anderem anhören und dann schreibst du dein Skript mit. Und nimmst vielleicht noch 3 andere Predigten, da fällt es nicht so auf. Ja? Ja, dann fragen die Leute sich auch, ja, wo hat der das denn her? Naja, in der universitären Welt, an der Uni, würde man das in einer Doktorarbeit ein Plagiat nennen. Der hat es einfach geklaut bei jemand anderem. Ich sage ja nicht, also wir brauchen das ja. Gott will das Mittel der Wortverkündigung. Aber wenn du weitergibst, erfährst du was von Gott in deiner Bibellese, in deiner stillen Zeit, dass du weitergeben kannst. Der Simeon war sicher, der so eine Haltung hatte. Wenn der was erzählt hat, dann hat er das nicht einfach vorab geschrieben oder von anderen einfach kopiert. Sondern dann hat er wirklich was von Gott. Und dann geht es ja hier weiter. Er kommt ja auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Das ist vielleicht etwas scharf übersetzt, Antrieb. Man könnte auch ganz einfach übersetzen, so wird diese Zusammenstellung an anderen Stellen übersetzt, einfach im Geist. Lebst du ein Leben im Geist, das vom Geist geleitet ist? Oder bist du eher von deinen Gefühlen und Emotionen und von deinen logischen Vernunftschlüssen gesteuert? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Im Geist oder im Fleisch? Das ist natürlich in unserem Leben auch wieder so. Meistens bist du irgendwo im Graubereich. Aber hoffentlich immer zur helleren Seite hin. Tendenziell. Also ein Weg dahin. Dass wir lernen, dieses Leben nach unserem eigenen Gutdünken mehr abzulegen und sich mehr vom Geist leiten zu lassen. Mehr auf die Stimme des guten Hirten zu hören. Mehr mit ihm Kontakt zu haben, als das Hobby zu frönen, dem Hobby zu frönen. So eine Figur war Simeon. Deswegen konnte Gott mit ihm reden. Deswegen hat der Mann was gesehen, was viele nicht gesehen haben. In der rabbinischen Theologie wartet man auf einen Messias, König, der auch auftritt als König und der die Römer aus dem Land schmeißt. Und wisst ihr, der Knackpunkt ist ja, so ganz weit weg von der Prophetie ist das ja nicht. Es ist nur das nächste Kommen Jesu, dass er kommt für sein Volk Israel und sie rettet vor den Heidenvölkern. Aber er hat ja erstmal einen ganz anderen Plan, einen noch viel wichtigeren. Der andere Plan ist dem drangehängt nur. Sondern er will als Retter kommen. Ein Mensch wie du und ich, der dich verstehen kann und der deine Schuld bezahlt. Und dann sehen wir hier, was das mit Simeon macht. Also jetzt kommen ja die Eltern, also sie werden ja Eltern genannt. Hier heißt es einmal so schön in Vers 33, und Josef und seine Mutter. Ja, da hat der Johannes ein ganz klares Bild, wessen Sohn dieser Jesus ist. Jetzt sieht er, die reinkommen, die haben ja dann, die mussten den Erstgeborenen ja auslösen vom Gesetz her, wäre jetzt auch nochmal ein spannendes Thema. Aber als Simeon sie sieht, weiß er sofort, das ist er. Das ist der Retter, das ist der Messias, der von Gott Gesalbte, also sozusagen ordiniert, dafür Eingesetzte, der uns retten wird. Und dann sagt er etwas, das lesen wir hier nochmal, Vers 29. Nun, Herr, entlässt du deinen Diener in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Also, wenn wir eben von Haltung gesprochen haben, die er Gott gegenüber, die man Gott gegenüber einnehmen soll. Hier steht für den Knecht das Wort Doulos. Das ist ein Leibeigener, der mit Haut und Haaren seinem Herrn gehört. Und so eine Stellung, so eine Haltung nimmt Simeon Gott gegenüber ein. Ich bin dein Knecht, dein Leibeigener. Du kannst mit mir machen, was du willst. Und wenn ich diese Haltung vor Gott habe, kann er mir Dinge zeigen, die einem anderen verwehrt bleiben. Ich kann mit meinen Kindern anders umgehen, wenn sie auf mich hören, als wenn sie es nicht tun. Dann kriegen wir Stress. Und das ist bei Gott ähnlich. Wenn wir Gläubigen nicht auf ihn hören, wenn wir unser eigenes Ding drehen, unsere eigenen Gedanken seinen voranstellen, dann kriegen wir früher oder später Stress. Aber Simeon hat die richtige Haltung und der weiß, jetzt lässt er mich in Frieden gehen. Also der war ja alt, dass er endlich sterben kann, weil seine Augen das Heil gesehen haben. Sie haben endlich den gesehen, der zur Rettung der Menschheit kommt. Den hat er endlich gesehen. Das heißt es weiter, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden. Jetzt hat dieser Jude kapiert, Entschuldigung, das soll nicht abfällig klingen, aber ein Jude, für den gab es zwei Schimpfwörter. Die waren ganz übel. Einmal war es Samariter, ne, so ein Volk, das so jüdische Wurzeln hatte, aber auch irgendwo Heiden waren. Und das waren die Heiden, die haben ja keine Bündnisse mit Gott, die haben das Gesetz nicht, die haben nichts, die in ihrer Sünde untergehen. Ne, also wenn er gesagt hat, du bist ein Heide, das war eine übelste Beleidigung. Aber der Simeon kann sehen, dass das nicht nur für Israel ist, sondern für alle Menschen. Vielleicht mal als Randbemerkung für uns heute. Also das Evangelium ist ja nicht deutsch. oder Russlanddeutsch. Das ist für alle Menschen. Also das Evangelium ist göttlich und damit für alle Menschen. Jeder kann kommen und er sieht das hier. Es ist ja eine, er sagt, ein Licht zur Offenbarung, also die Apokalypsis, also diese Enthüllung. Da gibt es eine geistliche Wahrheit von Gott, nämlich, dass er seinen Sohn schickt, uns zu retten. Auch welches große Geheimnis, auch für uns heute sagen wir, das ist uns ja schon so langweilig. Aber muss man biblisch sehen, dass du Licht brauchst, nicht nur eine Information in deinen Kopf zu bekommen, sondern zu begreifen, was das für dich persönlich heißt. Und das sieht der Simeon hier und er sagt weiter zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Paulus sagt es einmal ganz deutlich, das Heil kommt von den Juden. Da ist es doch nicht verwunderlich, dass die Welt, wohinter ja der antichristliche Geist steckt, den stinkenden Hass auf Israel hat. Und das sehen wir ja heute wieder. Und Simeon sieht etwas, ganz klar, aber Israel kommt wieder zu seiner Ehre. Dafür kommt er auch. Das bringt das Ganze mit sich. Und das wird ja auch irgendwann passieren. Wenn der Jesus leibhaftig wiederkommt, dann wird er den Heiden, die sich gegen Israel verschworen haben, da wird er mal so gründlich aufräumen. Und wenn er aufräumt, dann fliegen die Fetzen aber. Denn er macht es gründlich und gerecht. Das kann der Simeon sehen. Das ist für ihn, das ist seine Erkenntnis. Aber eine tiefe Erkenntnis, die er hat. Nicht nur wissensmäßig oder verstandesmäßig. Und das haben wir möglich. Wisst ihr, wir haben es bitter nötig, dass Gott uns enthüllt, was er von uns will beim Bibellesen. Das tut er durch seinen Heiligen Geist. Das ist eigentlich was ganz Normales beim Gläubigen. Das fühlt sich auch nicht besonders an. Aber das muss er uns schenken, weil wir Menschen einfach nicht in der Lage sind, sowas zu begreifen. Unser Verstand packt das nicht. Das geht nicht. Das ist eine andere Welt. Und dann heißt es ja in Vers 33, und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt haben. Die haben komisch geguckt. Was erzählt er da? Ja, der soll sein Volk retten. Ich weiß nicht, was für Vorstellung Maria dann tatsächlich gehabt hatte, wie das Retten dann aussieht im echten Leben. Die ist da dann auch noch, kennt er das? Dann kommt sie dann irgendwann, Josef ist ja wahrscheinlich irgendwann mal verstorben. Und dann kommt sie mit ihren anderen Kindern zu dem Haus, wo Jesus ist. Und man sagt ihm in diesem proppenvollen Haus, wo du nicht reinkommen kannst, weil alles voll ist, deine Mutter und deine Brüder sind da draußen. Und er sagt, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er guckt auf die Leute, auf die Jünger, die ihm nachfolgen und sagt, guck mal hin, das ist meine Mutter und meine Brüder. Also der hat seine Mutter respektiert bis zum Tod. Der hat sie sogar seine verwitwete Mutter sogar versorgt. Er hatte am Kreuz noch Gedanken an sie. Und hat sie seinem Jünger Johannes übergeben, dass er sich weiter kümmern soll um sie. Also der hat sie sehr wohl geschätzt als Mutter. Aber er hat ihr deutlich gesagt, denn er war ja nicht nur ihr Sohn, er war ja auch ihr Herr. Und hat ihr deutlich mitgeteilt, ja, du bist meine Mutter und ich schätze dich als Mutter. Aber du hast noch nicht ganz begriffen, worum es geht. Das musst du sie auch noch mal lernen. Und wir müssen das lernen oft. Auch wir Gläubigen vergessen ja so oft, wer er eigentlich ist. Es ist ein äußerst seltenes Thema in Predigten, dass er der Herr ist, der bestimmt, steht manchmal sogar im Griechischen, der Despot. Und dass wir sein Eigentum sind, wenn wir Christen geworden sind. Dass er mit uns machen kann, was er will. Und das ist sehr schwierig. Könnt ihr euch noch erinnern, Hiob? Ich lese gerade Hiob. Der wollte einfach nicht einsehen, dass Gott mit ihm machen kann, was er will. Egal, wie er gelebt hat. Dass er auch mit einem, der gerecht lebt vor ihm, durch schwere Zeiten führen kann. Das darf Gott. Schon allein deswegen, weil er Gott ist einfach. Und weil er uns keine Rechenschaft schuldet. Und dabei hat er immer trotzdem einen guten Plan. Und Simeon wendet sich jetzt an Maria, an seine Mutter. Und er sagt ihr was. Er sagt zu ihr, siehe, diese ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Ich überspringe einen Teil, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Kennt ihr das, diesen Stein des Anstoßes? Da kommt was in mein Leben wie so ein Stolperstein, der ist hart, der ist unbeweglich, ich komme nicht dran vorbei, ich stolper drüber, der ärgert mich. Und Jesus war so ein Stein für die Menschen, für die Sünder. Den hat er nicht gepasst, weil es ungemütlich wird. Wir haben vor kurzem gelesen in der Familie, die besessenen Gadarener. Ihr kennt die Geschichte, ne? Diese Typen, die da in diesen Gräbern wohnten in der Gegend, in Gadaren, ich weiß gar nicht, wie nennt man diese Gegend. Also da, wo die Gadarener lebten, an der anderen Seite vom See Genezareth, also nicht Galiläa, sondern die andere Seite. Und die vollkommen zerstört waren von den Finsternismächten, keine Kleidung, Fesseln haben sie nicht gehalten, wohnten in Gräbern und Höhlen. Also ganz furchtbar. Und als der Jesus befreit, die Dämonen austreibt, lässt er sie ja in diese Schweineherde fahren, 2000 Schweine, in diese unreinen Tiere. Und die rennen ja über die Meeresklippe in den See und stürzen da rein und sterben alle. Die Menschen sehen jetzt, da kommt einer, der hat uns die Schweine weggenommen. Die sehen den Mann oder die beiden Männer, die besessen waren, denen es so schlimm stand, so furchtbar zerstört. Und die sind vernünftig, die sind angezogen, die sitzen ganz gescheit vor dem Meister und hören ihm zu. Aber sie verschließen die Augen davor und sehen nur, die Schweine sind weg. Das ist ein typischer Sünder. Man sieht es vor Augen und wisst ihr, manchmal, wir Gläubigen sind ja noch Sünder. Wir sind begnadigte Sünder, aber wir benehmen uns manchmal ganz genauso. Wir sehen das, was Gott will, aber wir sehen nur unseren irdischen Nachteil danach. Wir sind Erfolgsgesellschaft geworden. Wir müssen Erfolg sehen. Da gab es Brüder, die haben ihr Leben lang um ihre Kinder gebetet, dass sie sich endlich bekehren. Naja, die haben sich dann an der Beerdigung bekehrt. Er hat den Erfolg nie gesehen. Aber wir sind so erfolgsüchtig, wir wollen die Zahlen sehen, wir wollen sehen, dass es besser wird immer. Das funktioniert in der Gemeinde, wir wollen das Ergebnis ziemlich schnell sehen, wir wollen das sogar planen manchmal, wann das Ergebnis da ist. Aber wir sehen gar nicht, dass Gott manchmal einen anderen Weg gehen will. Und dass sein Weg viel besser ist als unser eigener. Und Simeon ist sehr realistisch. Also er sieht die Schwierigkeiten und er sagt sogar zu Maria, aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Durch diese Mutterseele. Und das ist ja kein Schwert. Wisst ihr, das kennen wir vielleicht aus dem Hebräer 4. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Da steht ein ganz anderes Wort. Unser Problem ist einfach, wir haben im Deutschen nur ein Wort dafür, das heißt Schwert. Im Griechischen hat man mehrere Worte. Ich habe das vergessen, was im Hebräer 4 steht gerade, aber das ist ein feines Opferschwert. Damit zerteilt man so ganz systematisch so die Eingeweide von Knochen und das Fleisch muss dann runter. So wirkt das Wort Gottes bei uns. Hier steht ein ganz anderes Wort. Hier steht das Wort Romphaia und das ist ein riesiges Schwert, dass man mit zwei Händen führen muss, um maximale Zerstörung beim Gegner zu erreichen. Ist übrigens das Schwert, mit dem er der Gemeinde in Pergamon droht, in der Offenbarung, im Sendschreiben. Und er sagt hier zu der Mutter, so ein Schwert wird durch deine Seele dringen. Wenn man gläubig sein will, und die Maria war ja ein gottesfürchtiges Werkzeug Gottes, auch wenn sie nicht immer klar gesehen hat, das sind wir ja auch so, wir sind ja nicht besser als Maria. Ja, wir sehen auch nicht immer klar, was Gott will und wie das gehen soll alles und wie es laufen soll. Aber sie war ja ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Die war ja durchaus gottesfürchtig, die Frau. Und dadurch hat sie Nachteile. Und wir kennen das aus Apostelgeschichte 14, wo dann der Paulus und der Barnabas die erste Missionsreise rückwärts nochmal abgehen durch alle Gemeinden. Und dann sagt er, dann ermahnt er oder tröstet sie, diese Gläubigen mit den Worten, alle, die in das Reich Gottes eingehen möchten oder wollen, werden Verfolgung oder Bedrängnis erleiden, so heißt es da. Du hast Druck dadurch. Du bist nicht mehr ein Teil dieser Welt. Und wenn du geistlich vorgehen willst, das lehrt uns der Galaterbrief, deine schlimmsten Feinde sind noch nicht mal die Weltmenschen. Im Galaterbrief heißt es über Isaak und über Ismael, dass der nach dem Fleisch geborene, der religiöse Christ, der nicht ganz durchgedrungen ist oder der im Fleisch leben, also wandeln will, sein Leben führen will, der macht immer Druck auf dem, der im Geist leben will. Und das sind die viel schlimmeren Gegner. Die echten Gläubigen haben durch die Kirche oft mehr Elend erfahren als durch die Welt in der Vergangenheit. Simeon ist ein Realist. Der sieht auch die Probleme. Der ist nicht einfach alles schön. Komm zu Gott, dann wird alles gut in deinem Leben. Nee, kannst du vergessen. Manchmal musst du sogar die Folgen deiner Sünde immer noch tragen. Ich hatte mal einen Bekannten, als ich noch Jugendlicher war, auch ein Jugendlicher, der hat sich wirklich so radikal aus der Welt bekehrt. Er hat Leben gehabt so in Clubs, also früher nannte man das noch Diskotheken, Frauen, Drogen, also Partydrogen. Naja, den Körper hat er kaputt gemacht mit seinem Lebensstil. Und als er sich bekehrt hat, blieb der Körper so. Bei Jesus wird nicht einfach alles gut, sondern er will das Grundproblem lösen und dann nimmt er dich als Werkzeug. Nicht als jemand, der einfach nur die geistlichen Güter genießen darf und dann kommt er irgendwann in den Himmel. Nee, er will dich als Werkzeug benutzen und das bringt dir Stress ein, richtig Stress. Aber wisst ihr was? Die Freude, die man im Herzen hat, die ist unbezahlbar und die Hoffnung, die man hat, die halte ich persönlich für viel besser, als wenn du die vergänglichen Freuden dieser Welt hast. Da schlage ich mich doch lieber damit rum, dass ich sie nicht haben kann und trotzdem der Wunsch in mir aufkommt. Aber die Freude an ihm, die ist unbezahlbar. Hier heißt es ja in 35, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Wisst ihr, wenn man Jesus begegnet, kommt einfach raus, was drinnen ist. Und wenn er Prüfungen schickt, dann zeigt er uns, was in uns drinnen ist. Wenn es schwierig wird und alle scheinbar gegen dich sind, wisst ihr, dann verliert man schnell die Nerven. Dann sieht man, was wir wert sind. Jemand sagte mal, weißt du, den Wert eines Gläubigen, den sieht man, wenn er ganz alleine ist und ihn kein Mensch sieht. Also wenn du oder ich ganz alleine sind, keiner sieht uns, dann können wir sehen, was wir geistlich taugen, was wir wert sind. Wo uns der Jesus schon hinbringen konnte oder wo eben nicht. Und dann kommt hier noch Hanna. Ist euch das aufgefallen? Simeon war ein Mensch, der war gerecht und gottesfürchtig. Und Hanna ist eine Prophetin. Hanna hat eine Begabung von Gott bekommen, alttestamentlich, dass sie Dinge sehen kann, wo das Problem liegt. Das ist ja der Prophet, der mit dem Finger auf das Problem zeigt. Das ist der Bußprediger im Alten Testament. Der hat als unvermeidbaren Nebeneffekt auch die Gabe des Vorhersagens, dass Gott ihm zeigt, was in der Zukunft kommt. Das gehört ja zur Bußpredigt dazu, dass man die Leute warnt, was kommt. Und sie hatten diesen Einblick damals. Ich habe den Einblick hier gelesen. Ich habe keine Offenbarung von Gott, was kommt. Ich habe das hier nachgelesen. Die Propheten haben es so gesehen im Alten Testament. Und Hanna ist so eine Prophetin. Und Hanna ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Die kriegt hier jetzt 3 Verse. In der ganzen Bibel hat Hanna 3 Verse. Hanna ist die Begnadete. Wir sagen heute manchmal einfach Anna. Das ist Hanna. Diese Hanna hier. Hanna ist die Begnadete, kann vielleicht auch die Gebeugte heißen. Und das bringt das Begnadetsein dieser Welt leider mit sich. Dass du von Gott gebeugt wirst durch die Umstände. Und Hanna ist, das ist interessant, dass er hier ja ganz genau sagt, woher sie kommt. Bei Simeon wissen wir das nicht. Okay, der ist in Jerusalem zu Hause, das wissen wir von ihm. Hanna ist eine Tochter Panuels aus dem Stamm Asser. Also noch nicht mal richtig rühmlich, ne? Die 10 Stämme aus dem Nordreich, die furchtbar gottlos waren und dann irgendwann in die Verbannung kommen und als Gruppe niemals zurückziehen. Judah, Benjamin und Levi, die Stämme, ziehen ja gemeinsam als Gruppe, in so mehreren Etappen, kommen die ja zurück. Die kommen nie als Gruppe zurück. Da kommen Vereinzelte wieder. Also nicht sehr rühmlich die Herkunft, aber ihr Vater, der Panuel, heißt wahrscheinlich griechisch eigentlich Phanuel, das bedeutet so viel wie Angesicht Gottes oder der Gott anschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus dem Prediger 8,3. Lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen. Wenn es dir schlecht geht, dann suche Jesus, suche sein Angesicht, bleib vor ihm stehen. Wenn du gebeugt wirst durch die Umstände, wenn Gott was zulässt bei dir, dass du Ärger kriegst, dass es, weiß ich nicht, Krankheit kommt, Arbeitslosigkeit, Ärger mit den anderen, dann bleib vor ihm stehen. Denn Hanna ist so eine. Wisst ihr, das ist ja immer so, manchmal ist es schwierig, halt Griechisch zu übersetzen. Und wenn ich im Übersetzungskommentar nachlese, dann ist es schwierig zu sagen, hier heißt es ja, die hat ja, nachdem sie Jungfrau war, hat sie mal geheiratet, dann hat sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und der ist dann gestorben. Und dann blieb sie eine Witwe. Das heißt dann im nächsten Vers, und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Denn wahrscheinlich hat sich diese 84 Jahre auf die Witwenschaft bezogen. Das heißt, die Frau war mindestens 104 Jahre alt. Die hat 84 Jahre als Witwe gelebt und hat sich nicht von Gott abgewandt. Wie wir lesen, sie war Tag und Nacht im Tempel und diente Gott. Also die hat uns vorgelebt, was ihr Name heißt. Eine Begnadete, die auch gebeugt ist, aber sich nicht von ihm verscheuchen lässt. Viele Jahrzehnte lang. Also ich bin noch nicht mal so alt. Und die hat es durchgestanden. Und das ist ein Vorbild. Wisst ihr, wenn man auf Jesus wartet, dann müssen wir so warten, dass wir uns nicht von ihm wegscheuchen lassen. Wisst ihr, das wird der Teufel versuchen. Dass wir den Blick auf die Probleme lenken. Wie Petrus, der auf dem Wasser geht und dann die Wellen sieht auf einmal. Und dass wir genau dasselbe machen, dass wir dann sinken, dass wir verzweifeln, dass wir den Mut verlieren, dass wir alles schmeißen wollen, dass wir abhauen wollen und bloß weg. Aber wenn ich den Blick auf Jesus richte, sie war eine Tochter Panuels, also jemand, der Gott anschaut, wenn ich das tue, verliere ich nicht den Mut. Und so wartet man auf Jesus. Und dann sehen wir hier weiter, sie war beim Tempel. Wir wissen neutestamentlich, der Tempel ist die Gemeinde. Da geht der Gläubige hin. Sie dient Gott mit Fasten und Beten. Was ist Fasten? Alttestamentlich Fasten war auf jeden Fall nicht zu essen, sich zu demütigen vor Gott. Das kann man machen, also bitte. Man kann das machen, das gibt nur keinen Befehl. Die Bibel lässt uns sowohl Freiheit, es zu tun, als es auch nicht so zu tun. Aber was sie hier macht, im Grunde genommen, was dahinter steckt, heißt, sie zieht sich zurück und rekapituliert vor Gott. Ich ziehe mich zurück in die Stille vor Gott, lege mein Handy weg, nimm meine Bibel und bete zu Gott, Herr, wo stehe ich vor dir? Was ist los zwischen dir und mir? Ist in Ordnung oder ist nicht in Ordnung? Steht was zwischen uns? Habe ich eine Haltung irgendwo eingenommen, dass ich jemand vielleicht böse bin, dass ich unzufrieden bin mit meiner Situation? Habe ich Sünde im Leben, wo ich nicht bereit bin, dass er mir sie vergibt, dass ich sie ihm bekenne? Und so dient sie Gott, das ist ein Gottesdienst. Das gehört zum Dienst dazu. Wir haben am Sonntag über Dienst gesprochen. Das gehört zum Dienen dazu. Dass ich so eine Haltung vor Gott einnehme und sage, Herr, was ist los zwischen uns? Bin ich mit dir in Ordnung? Bin ich nicht in Ordnung? Zeig es mir bitte. Und sie ist jemand, der den Herrn ehrt und davon redet, zu allen, die auf die Erlösung warten. Was ist dein Gesprächsthema? Wir haben viele Gesprächsthemen. Wir müssen auch über viele sprechen. Wir müssen über ganz profane Dinge reden miteinander. Aber was ist dein Gesprächsthema, wenn mal endlich Zeit wäre, von ihm zu reden? Ja, vielleicht gar nicht in der Welt Zeugnis geben. Vielleicht hier untereinander. Wenn wir zum Beispiel am Sonntag Kaffee trinken, was ist mein Gesprächsthema? Ist es er? Oder mein Urlaub? Oder keine Ahnung. Das ist die Frage, nehmen wir das mit? Warten wir wie Simeon und Hanna? Oder habe ich vielleicht schon vergessen zu warten? Manchmal sind wir mit dem Kopf so voll. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, im ehemaligen Sowjetunion oder damals Sowjetunion, die Kommunisten an der Macht. Da war ein Gläubiger, hatte eine relativ hohe Stellung beruflich und dann wollten die Kommunisten ihn demütigen, weil er gläubig war, weil er an Jesus glaubte. Und ihr wisst, die Kommunisten haben immer gesagt, Gott ist tot, den gibt es gar nicht. Die Idee hat sich überlebt. Gott war nur eine Idee und die hat jetzt aufgehört. Wir sind viel besser. Jetzt wollten sie ihn demütigen, haben ihn alles weggenommen beruflich. Und haben ihn zum Straßenkehren verdonnert. Und weil sie ihn so richtig demütigen wollten, haben sie ihm nur den Besenstiel gegeben. Ohne Borsten. Also um ihn zu quälen. Das hat ja funktioniert ja nicht. Die wollten ihn einfach ärgern, fertig machen. Und die anderen Gläubigen haben versucht, ihn so ein bisschen zu unterstützen, ihm Mut zu machen. Irgendwann sitzt er mit einem, wahrscheinlich so einem Pastor oder so einem Bibellehrer zusammen auf der Bank. Und er redet mit ihm so und plötzlich stellt dieser arme, gebeugte Mann, ne, wir erinnern uns an Hannah, der fragt den Theologen auf einmal, meinst du, er kommt bald? Und dieser Bruder, der so gut ausgebildet war, der sagt, in dem Moment hatte ich nichts zu sagen. Ich hätte ihm theoretisch genau eschatologisch, ne, also Lehre über die Zukunft, erklären können, wie alles abläuft und wann die Entrückung sein muss und alles. Aber er hat gewartet. Wartest du?